Youssoufa muss sich auch mal dann selbst darüber im Klaren sein, welcher Club ihn eigentlich in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist.
Ich weiß zwar nicht, wie ihr da draußen diesen Satz von Hans-Joachim Watzke interpretiert, liebe Stammplatzliebhaber, aber für mich klingt das dann doch nach so einem leicht angenervten Watzke-Appell an Moukoko. Wie geht's euch? Wir diskutieren darüber in dieser Folge, sprechen über die Sonntagsspiele, die letzten vor der WM-Pause, gucken dann schon mal Richtung WM und die Bundesliga schließen wir ab mit unseren Tops und Flops der ersten Saisonhälfte. Also viel Spaß beim Reinhören. Ich bin Kilian Gaffrey.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Ja, hallöchen, Stammplatzfreunde. Ein letztes Mal sprechen wir über die Bundesliga, zumindest über einen Spieltag. Ein paar weitere Informationen wird es natürlich auch während der WM zu allen Bundesligisten geben. Und ich habe wieder eingeladen, weil es so gut geklappt hat in der letzten Woche, Darian Leicher. Das Feedback für dich war überragend. Hat dich gefreut, oder?
Es hat mich unglaublich gefreut und noch mehr natürlich deine erneute Einladung. Und deswegen freue ich mich eben auch auf diesen Podcast.
Du warst auch gestern Abend wieder fleißig, Darian, und hast geschrieben für uns bei Bild auf allen möglichen Plattformen: Freiburg gegen meine Unioner. Die Partie ist für Union ordentlich in die Hose gegangen, 1-4 verloren. Erzähl uns, wie hast du das Ganze so ein bisschen erlebt? Du hast ja genauer hingeguckt als ich, weil ich muss ehrlich sagen, als ich vom Essen holen kam, das habe ich zwischen den beiden Sonntagsspielen gemacht, da stand es auf einmal schon 2-0.
Also kuriose Anfangsminuten auf jeden Fall. Relativ schnelle Führung in der zweiten Minute schon durch Grifo nach einem Elfmeter.
Dann den habe ich mir aber angeguckt.
Den hast du dir angeguckt?
Also mit dem Arm touchiert so ein bisschen. VAR, warum?
Also ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, lässt sich wie immer drüber streiten. Trimmel touchiert den Ball mit dem Arm. Ich kann schon nachvollziehen, dass es Elfmeter gibt, aber, ja,
aber
ist
der
das
Kölner
eine klare Fehlentscheidung?
Aber Darian, der Kölner Keller, der meldet sich ja. Also nein, ist es nicht. Es ist keine klare Fehlentscheidung. Wenn Aytekin in dem Moment nicht pfeift, dann pfeift er nicht. Warum greift der VAR ein? Ist eine andere Sache. Klar, wir müssen sagen, am Ende des Tages Union geht da in der ersten Halbzeit schon ordentlich unter. Knoche verschießt dann noch einen Elfmeter. Das war schon der dritte verschossene Elfmeter in der Bundesliga-Saison für Union. Ja, einfach ärgerlich. Also mich nervt es so ein bisschen, die letzten 2-3 Spiele.
Absolut. Also Union geht so ein bisschen die Puste aus, hat man das Gefühl. Sie hatten, wie du gesagt hast, die gute Möglichkeit, da in der 8. Minute dazu zumindest den Anschluss zu erzielen, dann 20. Minute, aber wieder Elfer, das heißt 20
und
Minuten.
Rot.
Und Rot. Das heißt 20 Minuten, 3 Elfer, das gab es in der Bundesliga noch nie tatsächlich.
Echt noch? Also ja, noch nie?
Noch nie. Und dann gab es am Ende dann doch noch einen Elfer für Union. In der 84. haben sie ein bisschen Ergebniskorrektur vollzogen. Also es ist nachher ein 4-1 geworden. Freiburg überwintert als Zweiter, als Bayernjäger Nummer 1. Haben sich redlich verdient. Union leider hinten raus bisschen geschwächelt.
Lass uns noch einmal reden, Darian, über das erste Sonntagsspiel. Mainz und Frankfurt trennen sich am Ende 1-1. Wir brauchen gar nicht über beide Clubs reden. Wir müssen reden über Mario Götze. Wie er diese Vorlage spielt. 30 Meter vorm Tor. Rücken zum Tor. Erster Kontakt. Er spielt den sofort weiter mit einer Bogenlaterne. Das Ding auf Kolumuani, der es durchmacht, die Hütte. Mario Götze ist in Form.
Absolut und zur rechten Zeit. Wir haben in der letzten Folge ja darüber spekuliert, wen Hansi mit zur WM nimmt.
Als
und
du da warst. Genau,
als ich
ja
da war, genau. Und mein Geheimfavorit war Götze, lag ich irgendwie glücklicherweise im Recht. Und das hat Götze heute halt irgendwie, hatte das Vertrauen von Hansi im Schopfe gepackt und das wirklich dann in die Tat umgesetzt. Also ganz, ganz stark. Ich freue mich, dass er dabei ist in Katar. Und Er kommt wieder zu alter Stärke, habe ich das Gefühl.
Er ist sehr fleißig, er wirkt fit, austrainiert. Auch geniale Momente dann nochmal mit diesem Heberversuch, den er gemacht hat, der dann eigentlich knapp vorbeigegangen wäre, den der Mainzer Keeper aber noch rausfaustet. Von daher waren angenehme Sonntagsspiele zum Gucken, gerade aus Nationalmannschaftssicht. Pro Götze, der Junge ist fit und das läuft. Weniger läuft's, Darian, haben wir auch am Wochenende schon mit einigen, mit Flo Witte hier drüber gesprochen, mit dem BVB. Hans-Joachim Watzke, der war zu Gast bei Lage der Liga bei uns bei Bild TV. Und in den O-Ton möchte ich nochmal mit dir reinhören, wie er am Freitag dieses Spiel in Gladbach gesehen hat.
Das gibt's nur bei Bild.
Was wir am Freitagabend abgeliefert haben, das war einfach unter aller Kanone. Und wie wir verteidigt haben, das habe ich auch selten erlebt. Wobei verteidigen heißt ja nicht nur, dass die Viererkette damit gemeint ist, sondern verteidigen tut schon normalerweise auch die ganze Mannschaft. Am Freitag war das nur sehr in Fragmenten zu erkennen und Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt.
Ja, der liebe Aki ist bedient und es ist da zu Recht. Darian, wir wollen jetzt heute nicht unbedingt nochmal auf den BVB draufhauen. Wir können nur einmal die Information weitergeben, dass Aki jetzt extra mitfliegt nach Asien. Also es wirkt schon so ein bisschen so, als wenn er da unbedingt dabei sein will und gucken will, was da so passiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die 2-4-Pleite gegen Gladbach passt natürlich irgendwie in das Bild der Dortmunder Leistung in dieser Saison. Es fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden. Man weiß nicht wirklich wo. Es ist natürlich bitter, dass Alea am Anfang der Saison ausgefallen ist. Das ist, wenn du da irgendwie den Top-Transfer tätigst, und er kann quasi keiner was für, dass der ausfällt. Ist blöd, aber nichtsdestotrotz gibt es auch einen Adeyemi, der nicht wirklich eingeschlagen ist. Also ich verstehe schon, warum Watzke sauer ist. Da das Team ist nicht da, wo es eigentlich sein sollte.
Ja, er hat gesagt, dass sich Edin Terzic und Sebastian Kehl jetzt auf dieser Asientour erstmal zusammensetzen werden und er dann genau nachhören wird, was die beiden so besprochen haben. Also die Analyse wird schon die ersten 2-3 Wochen von dieser WM-Pause jetzt in Anspruch nehmen und der BVB ist gut beraten, hoffentlich die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das hoffen wir alle. Weil dann ist die Bundesliga auch im kommenden Jahr wieder so spannend, wie sie jetzt gerade auf der Tabelle aussieht. Watzke, Darian, hat sich auch geäußert zu Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko. Beide so ein bisschen Zukunft offen momentan noch. Es gibt Tendenzen, aber so richtig geklärt ist noch nichts. Und er hat sich zum Beispiel zu Jude Bellingham folgendermaßen geäußert.
Wir werden ein Gespräch führen jetzt. Ich denke mal, sobald Katar zu Ende ist, dann werden wir mal ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte, werden wir mit ihm führen, mit seinen Eltern führen, zu dem wir ein sehr, sehr enges Verhältnis auch haben, auch mit seinem Berater führen natürlich. Und dann soll er uns einfach sagen, ob er hier da bleiben möchte oder ob er gehen möchte.
Ist eine News, Darian, ne? Also nach der WM wollen sie sich zusammensetzen.
Absolut. Also Bellingham hat noch einen Vertrag bis 2025. Also wirklich, ich finde den Typen absolut geil. Mega Spieler, also bereichert die Bundesliga enorm. Ich würde mich natürlich als Fußballfan, als Bundesliga-Fan freuen, wenn wir ihn noch ein paar Jahre sehen würden, direkt bei uns vor der Haustür quasi. Aber ganz optimistisch bin ich jetzt nicht. Er fährt auch nach Katar, ist englischer Nationalspieler.
Der einzige Legionär im England-Kader. Alle anderen sind Premier League-Spieler.
Das wusste ich nicht. Krass. Okay, ja. Und er ist auch da einer der Führungsspieler mit 19 Jahren.
Und das ist er ja beim BVB schon längst. Ja. Also es wäre ein herber Verlust und ich glaube, der BVB wird sich ein Bein ausreichen. Sie werden alles tun, um ihn zu halten. Aber wenn im Sommer Jude Bellingham oder schon ein bisschen früher entscheidet, er möchte zurück auf die Insel und dahin wird ein Transfer gehen. Ich weiß nicht, ob Real Madrid eine Chance hat. Momentan ist ja eher so ein bisschen Manchester City mit Kumpel Erling Haaland.
Oder Liverpool.
Mit
auch
Kloppo.
Groß interessant.
Genau.
Interessant, ja.
Und wenn die dann kommen mit 150 Millionen, dann wird sich der BVB auch erbarmen müssen. Ist einfach so. Anders vielleicht bei Youssoufa Moukoko. Der wird 18 am nächsten Sonntag zum WM-Auftakt. Dann könnte er einen neuen Vertrag selbst unterschreiben. Wir haben ja immer gehört, da gibt es so ein bisschen Streitigkeiten auch mit den Eltern. Das Haus von denen wird zwangsversteigert. Die sollen sich komplett zerstritten haben, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich meine, also ein junger Profi oder ein junger Mensch mit seinen Eltern zerstreiten ist immer scheiße. Aber so richtig hat man ja jetzt nicht gehört, so eine Pro-Dortmund-Aussage von ihm und so ein bisschen habe ich das Gefühl, regt das Hans-Joachim Watzke auf. Hören wir mal in den Ton.
Neulich wieder zu hören bekommen, Aktien, Börse, Sparpläne, das ist nichts für mich. Ich verstehe ja nichts von Wirtschaft.
Das ist die teuerste Ausrede, sich nicht um sein Geld zu kümmern. Bei 10% Inflation, da kannst du ja quasi schon in Echtzeit zuschauen, wie dein Geld an Wert verliert.
Aber das Beste ist, um sein Geld clever anzulegen, da musst du kein Diplom in Wirtschaft haben.
Aber vielleicht solltest du reinhören bei Defner und Chapitz.
Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Wir streiten als Bulle und Bär jede Woche um die Wahrheit.
Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
Von ihm rein.
Youssoufa muss sich auch mal dann selbst darüber im Klaren sein, welcher Club ihn eigentlich in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Er ist noch nicht mal 18 Jahre. Er hat eine Riesenkarriere bis jetzt schon gemacht. Er ist jetzt mit in Katar dabei. Er hat einen Trainer, und das ist auch ganz wichtig, er hat einen Trainer, der extrem ihm hilft, der ihn extrem weiterentwickelt, genauso wie Edin das auch mit Jadon Sancho gemacht hatte. Und der ist aber jetzt nicht im englischen Kader dabei und war bei der Meinung vor anderthalb Jahren, dass er uns verlassen sollte. Und das sollte dem Youssoufa mal schon auch ein bisschen zeigen, dass er hier am besten aufgehoben ist.
Ja, Darian, Youssoufa Moukoko gut beraten, wenn er sich frühzeitig für einen BVB entscheidet, oder sollte er doch die Fühler ausstrecken nach dem Ausland?
Also Kelly, ich habe eben schon gesagt, Bellingham ist 19 Jahre alt, Moukoko ist aktuell noch 17. Du hast eben gesagt, er wird 18. Meiner Meinung nach ist er gut beraten, wenn er sich jetzt schnell wirklich dem BVB verspricht. Wie gesagt, er kann noch zu 3 Vereinen wechseln oder zu 4 in seiner noch sehr, sehr langen Karriere. Der kann rein theoretisch noch 20 Jahre Fußball spielen. Das ist
ja,
also rein theoretisch, ne? Also der soll mal ganz langsam machen. Das ist jetzt wirklich so die erste Saison, oder die letzten Spiele waren jetzt mal wirklich gut und auch konstant.
Fährt er ja zur WM auch.
Genau. Ich freue mich mega, dass er jetzt diese Bestätigung hat, weil er war monatelang, jahrelang wirklich im Kreuzfeuer der Medien, und jetzt liefert er ab. Total geil. Und ja, deswegen sollte er auch dann auf so ein Angebot der Dortmunder und seines Heimatclubs dann im Endeffekt reagieren und positiv reagieren.
Aber wir können festhalten, Youssoufa Moukoko schon einer der positiveren Erscheinungen beim BVB und auch in der Bundesliga, die so ein bisschen den Durchbruch geschafft haben,
absolut,
oder?
Absolut, absolut.
Ich frage dich deshalb nämlich, weil ich jetzt so ein bisschen hinleiten möchte. Wir haben besprochen vorher, Mensch, jetzt ist die erste Saisonhälfte um. Ja, wir wissen, eigentlich sind 17 Spieltage, dann ist genau die Hälfte. Aber jetzt haben wir diese WM-Unterbrechung und dadurch ist die Saison einfach in 2 Hälften gesplittet. Und wir haben gedacht, jetzt an der Stelle machen wir mal so ein bisschen unsere Tops und Flops. Und ich würde mit dir gerne mal anfangen, so ein bisschen mit unseren Top 3. Wir haben ausgemacht, wir nennen 3 Spieler, sowohl positiv als auch negativ. Ich würde mal mit meinem Top-Mann anfangen, und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich weiß, du hast doch 1-2 andere aufgeschrieben, aber Jamal Musiala, der Mann der ersten 15 Spiele mit Abstand. 15 Scorerpunkte, der ist so gut. Er erinnert mich, und das mag jetzt zu hoch gegriffen sein, Darian, an Lionel Messi von seinem Bewegungsablauf her. Gibst mir recht?
Absolut, Kili, wenn der den Ball hat und durch die gegnerischen Abwehrketten da durchschwebt, also der schwebt ja wirklich mit dem Ball, dann weiß ich nicht, dann geht wirklich jedes Fußballerherz auf. Es macht einfach ultra Spaß, dem zuzuschauen, und der hat, wenn er hoffentlich jetzt auch in den kommenden Jahren an diese gigantischen Leistungen wirklich anknüpfen kann, dann hat er wirklich eine extrem große Zukunft vor sich, und natürlich freut man sich, dass der für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft. Jetzt auch in Katar. Haben wir endlich unseren deutschen Messi? Vielleicht.
Ja, das ist ein gutes Wortspiel. Vielleicht, ja. Jüngster in der Bundesliga ever mit 50 Siegen. Jüngster mit 100 Pflichtspielen für die Bayern. Also der Typ ist der Wahnsinn. Und ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, Christopher Nkunku, der Top-Torjäger jetzt momentan bei RB Leipzig, auch sehr gut weggesteckt. Diese ganzen Gerüchte um Wechsel, Nichtwechsel und so weiter. Also der hat auch die Leipziger zusammen mit Marco Rose wieder auf Spur gebracht. Und Kolumuani, wo wir beide schon drüber gesprochen haben. Aus meiner Sicht könnte das so der nächste 100-Millionen-Euro-Stürmer werden. 9 Vorlagen gemacht. Erinnert mich auf den, sagen wir mal, ersten 20, 30 Metern mit Zug zum Tor so ein bisschen an Erling Haaland, auch wenn er noch nicht so diese totale Gier hat zum Torabschluss, sondern eher dann nochmal querlegt oder eine Vorlage macht für einen Mitspieler. Also von dem Jungen bin ich absolut Fan. Und jetzt bin ich mal so ein bisschen gespannt, wen hast du denn noch auf deinem Zettel stehen, so Top-Spieler?
Ja, Kili, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, und der erste, der mir quasi eingefallen ist, ist Markus Thuram von Borussia Mönchengladbach. Hat 10 Tore gemacht diese Saison, ist auf Platz 2 in der Torschützenliste. Den haben letztes Jahr schon einige abgeschrieben. Das war wirklich eine Seuchensaison für den. Ich habe es mir aufgeschrieben, 21 Spiele, 3 Tore. Jetzt hat er schon 10 und sein Liga-Bestwert aus seiner Debütsaison in der Bundesliga 2019-20 schon eingestellt. Also der Mann zeigt wieder, was er drauf hat. Den zweiten, den ich als mein Top-Spieler oder vielleicht auch Top-Überraschung hier aufgelistet habe, ist Mitchell Weiser von Werder Bremen.
Nachvollziehbar. Haben einige auch zur WM gefordert.
Absolut. Ist es vielleicht jetzt endlich so sein Durchbruch mit 28 Jahren? Ist ja wirklich durch die Bundesliga getingelt von den Bayern.
Wandervogel.
Ja, genau, ein Wandervogel, ein klassischer Wandervogel. Angefangen ja auch bei den Bayern, dann über Köln, Hertha, Leverkusen, dann irgendwie in Bremen gelandet. Und ist auf der rechten Mittelfeldseite bei Werder gesetzt. Stand in allen 15 Saisonspielen in der Startelf mit 6 Torvorlagen. Der beste Vorbereiter der Grün-Weißen. Also der zeigt wirklich, was er kann, und freut mich.
Ja, und dann hast du noch drauf, lass mich mal raten, irgendein Bayern-Spieler vielleicht noch.
Erik Maxim Choupo-Moting. Also wirklich, ich liebe den Typen über alles. Diese Saison hat er gezeigt, dass er auch auf dem Platz aber richtig abliefern kann.
Absolut, im hohen Alter.
Im hohen Alter. Hier, ich habe es ja auch hier, 16 Spiele, 11 Tore, 3 Vorlagen. Kommt wirklich so aus dem Schatten von Lewandowski raus. Freut mich sehr, auch für ihn.
Ja, lass uns weitermachen mit den Flops, da gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Daniel Malen habe ich draufstehen und Karim Adeyemi, zwei vom BVB, Adeyemi wirklich in 11 Ligaspielen, keine einzige Vorlage. Daniel Malen ähnlich, nur eine direkte Beteiligung am Tor, der Marktwert abgerutscht auf 20 Millionen. Also wenn man da sich mal anguckt, dass der BVB letztes Jahr Daniel Malen geholt hat und dann dieses Jahr Karim Adeyemi für halt diese Flügelposition eingeschlagen, haben die beiden nicht so richtig, also von denen erwarte ich in der Rückserie oder im zweiten Saisonteil dann wesentlich mehr. Und einen, den wahrscheinlich alle draufstehen haben und der ein oder andere Manager-Spieler unter uns auch verfluchen wird, mir geht's ähnlich. Und verfluchen ist jetzt nicht in dem Sinne so ernst gemeint, an den Menschen jedenfalls nicht. Patrick Schick, 2 Tore nur gemacht, alle haben den als Torschützenkönig getippt und dann performt er. Ja, so schlecht. Also ist wirklich, da muss ich schon sagen, die Leistung von dem ist bodenlos.
Ja, das ist ganz, ganz bitter und sicherlich auch Ebenbild der Leverkusener Saisonleistung. Also da lief ja am Anfang wirklich gar nichts zusammen und Schick ja vor dem Tor schwach. Einfach schwach.
Wen hast du denn so als Flop?
Als Flop habe ich als ersten unseren mittlerweile ja Lieblings-Pokerspieler Max Kruse.
Ja, über den brauchen wir gar nicht mehr viel sagen, ne?
Ja, im Januar mit Lauten Getöse ja von Union nach Wolfsburg gekommen, jetzt mit Kovac, also mit neuen Trainer von Wolfsburg, verkracht. Fällt jetzt, also ist ja suspendiert worden, fällt quasi jetzt nur noch auf, indem er zum Beispiel jetzt in Tschechien am Pokertisch gesessen hat. Aber
das ist sogar besser als im Fußball vielleicht.
Ja, aktuell auf jeden Fall. Zweiter wäre Modest, kam ja quasi so als Nottransfer vom FC als Ersatz für Allaire zu Borussia Dortmund. Letztes Jahr hat er 20 Tore gemacht, 4 Vorlagen. Ja, diese Saison läuft's gar nicht. Also wahrscheinlich seine größte Qualität, Moukoko zu sticheln oder zu guten Leistungen zu sticheln. Aber auf dem Platz liefert er nicht so wirklich.
Nee, das stimmt. So, ja. Den dritten noch?
Ja, steile These. Sadio Mané.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Warum?
Doch, Kili.
Flop, Sadio Mané.
Sadio jetzt, Mané.
Ich glaube, jetzt hast du alle Vorschusslorbeeren der Hörer da draußen verspielt. Warum?
Warte ab. Also, Sadio Mané kam im Sommer mit lautem Getöse als, ja gut, Ballon d'Or war jetzt im Oktober. Es geht natürlich da auch um die vergangene Saison. Zweiter bei der Ballon d'Or-Wahl. Afrikas Fußballer des Jahres. Afrika-Cup-Sieger mit Senegal. Kam als Lewandowski-Nachfolger. Meiner Meinung nach hat er aber nicht diese entscheidenden Tore gemacht, die ist der Pole, also wie es der Pole halt war. Er war Dreh- und Angelpunkt. Das ist Sadio Mané für mich aktuell noch nicht. Also ein Flop ist er, wenn man es damit vergleicht, wie hoch die Erwartungen
jetzt
am Anfang
versuchst du schon rauszureden. Ja,
nein. Ich gebe dir eine Statistik dazu und lass uns darüber reden. Mané erzielte seine 6 Bundesliga-Tore erst, wenn die Bayern schon mit 2-0 führten. Das heißt, traf zum 3-0, traf zum 4-0, traf zum 5-0.
Ja, gut,
hier beim 6-1 gegen Frankfurt, beim 7-0 gegen Bochum. Also für mich. Und noch ein zweites Argument. Bayern hatte in der Liga ganz zeitlang tief, August, September. Was wäre gewesen, wenn Choupo-Moting nicht so treffsicher gewesen wäre, wie er es war? Mané im Zentrum hat nicht immer funktioniert.
Ja,
sag ich dir ganz ehrlich. Da
gebe ich dir recht. Im Zentrum hat er nicht immer funktioniert. Er hat trotzdem 11 Pflichtspieltore für die Bayern erzielt. Das sind genauso viele wie Jamal Musiala ist der Bestwert für die Bayern. Er hat ein wichtiges 1-0 im Rückspiel in Barcelona gemacht. Ja, sonst kann die Partie auch ein bisschen anders laufen und es war genau so ein Sadio Mané-likes Tor. Und da muss man auch sagen, so richtig, ja, er wurde als überall Lewandowski-Nachfolger betitelt, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen und die Bayern offensiv ist viel, viel variabler geworden dadurch, dass sie ein Sadio Mané haben. Also ich würde den jetzt nicht als Flop abstempeln, aber ich bin überrascht über die Eier, die du hier zeigst. Und damit auch Schluss damit. Dann lass uns jetzt zum Schluss nochmal ein, zwei Informationen an die Hörer da draußen geben Richtung WM. Heute geht's endlich los für unsere Truppe. Die fliegen jetzt erstmal in den Oman nach Maskat. 13.30 Uhr heute ist Abflug aus Frankfurt. Mittwoch dann das letzte Testspiel vor der WM gegen den Oman. Und alles andere sprechen wir natürlich die Woche über. Wir begeben uns jetzt langsam, aber sicher in den WM-Modus. Und ich denke mal, Darian, du wirst vielleicht auch nochmal dabei sein, oder?
Würde mich auf jeden Fall freuen, Kili. Vielleicht nicht mit ganz so steilen Thesen das nächste Mal, aber wer weiß.
Ja, mal gucken, wie die Hörer darauf reagieren, auf deinen Mané-Tag. Vielen Dank dir. Euch eine schöne Woche oder einen guten Start in die Woche, besser gesagt. Wir hören uns auf jeden Fall. Hodio. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.